Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Global Podcast und heute mit einem ganz spannenden Thema. Und zwar geht es heute um das Thema Bausünder Beton, graue Zukunft oder grüne Innovation. Und wenn wir über das Thema Beton sprechen, dann sprechen wir auch immer über das Thema Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeit in der Baubranche und auch das Erschließen neuer Fertigungsmethoden und innovativer Baustoffe. Aber es geht auch darum, das konventionelle Bauen so effizient und nachhaltig wie möglich zu gestalten. Und das mache ich heute mit unserem spannenden Gast, und zwar Claudia El-Akhwani. Gemeinsam sprechen wir mit ihr über den Umweltsünder schlechthin, und zwar unseren guten alten Beton. Was macht den Beton so wertvoll für die Bauindustrie? Und können wir ihn in absehbarer Zeit ganz ersetzen? Oder gibt es auch Möglichkeiten, wie Betonbau nachhaltiger wird? Das alles erfährt ihr hier und deswegen, Claudia, schön, dass du da bist.
Ich freue mich tierisch.
Hallo und herzlich willkommen zum Global Podcast, der Podcast rund um das Thema Bau. Ich bin froh, dass du dabei bist. Los geht's. Sehr schön. Claudia, stell dich doch kurz mal vor. Wer bist du und was machst du?
Ja, also mein Name hast du ja gesagt, Claudia El-Akhwani. Ich bin von Haus aus eigentlich Architektin und habe seit ungefähr 16 Jahren eine PR-Agentur. Da unterstütze ich Unternehmen aus der Baubranche, bei ihrer Zielgruppe bekannter zu werden. Also dazu schreibe ich zum Beispiel Produktmeldungen und Referenzberichte und sorge dafür, dass die in den Fachzeitschriften erscheinen. Ich unterstütze die Unternehmen bei ihren Social-Media-Arbeiten. Ich spreche Architekten für sie an. Also ich überlege, wie kann man was ist die Zielgruppe, welche Interessen hat die Zielgruppe und wie sprechen wir die am besten an. Und dabei habe ich mich so ein bisschen auf das Thema Beton spezialisiert. Das hat ein bisschen was mit meiner Geschichte und Berufsgeschichte zu tun.
Okay, alles klar. Jetzt hast du ja Architektur studiert, bist auch dann, ja, sagen wir mal vom Background her, so ja, Gestaltung, Kreativität, also das, was man eigentlich so vom Architekten erwartet, aber trotzdem hat sich dann jetzt doch in eine andere, sagen wir mal, Branche, oder das heißt Branche, oder einen anderen Bereich gezogen, und zwar Agentur, PR, Journalismus. Wie ist es denn dazu gekommen?
Ja, also eine richtig gute Architektin, so eine richtig geile Gestaltungsarchitektin war es, wie Sarah Ditt, wäre ich wahrscheinlich nie geworden. Da bin ich immer zu der Pragmatik zu viel verhaftet. Also das war schon im Studium mein Problem, dass ich nicht so genug gesponnen habe. Mein Mann ist Bauingenieur, der hat immer gesagt, du bist mehr Bauingenieur als Architekt. Aber zum Architekturstudium, also wir hatten zu Hause gebaut und ich fand eigentlich die Arbeit auf der Baustelle total spannend und habe gedacht, das ist meins, du bist auf der Baustelle, du bist drin im Büro, du kannst das aussuchen. Deswegen habe ich überlegt, Architektur zu studieren. Andererseits habe ich auch gerne geschrieben und habe überlegt, Journalismus zu machen. Und dann wusste ich nicht, was ich machen soll und habe unterschiedliche Redaktionen angerufen, habe gesagt, wie komme ich denn zu dem, was ich eigentlich will? Und die einen haben gesagt, studier Journalismus, die anderen haben gesagt, studier Politik. Und die dritten haben gemeint, studier, was du willst. Du kannst immer noch als Quereinsteiger reinkommen. Und dann habe ich gedacht, geil, ich muss mich für nichts entscheiden. Ich kann jetzt Architektur studieren und habe dann immer noch alle Wege offen. Das habe ich dann auch gemacht und habe meinem Studium durch die Mitarbeit im Deutschen Architektenblatt finanziert. Also ich habe in Stuttgart studiert und das Deutsche Architektenblatt war damals noch in Stuttgart. Und da habe ich dann halt mitgearbeitet. Und als ich fertig war mit dem Studium, 2001 ging es der Baubranche so richtig schlecht. Als Studienabgänger hast du gar keine Chance gehabt. Also mir wurde zum Beispiel mal gesagt, prima, Sie können bei uns im Architekturbüro anfangen, aber am besten bringen Sie einen Auftrag mit Ihren eigenen Arbeitsplatz und verlangen die ersten 3 Monate keinen Lohn. Ich so, ja, danke fürs Gespräch. Und dann ging es los, dass ich ein Volontariat bei der Henri-Nann-Journalistenschule gemacht habe. Und dann kam ich über Umwege wieder zur PR-Agentur.
Apropos PR-Agentur, wie kann ich mir denn da die Arbeit denn vorstellen? Kannst du uns da mal so einen kleinen Einblick geben?
Also ich besuche die Kunden und versuche rauszukriegen, was machen die denn eigentlich? Was ist so deren Produkt, deren Zielgruppe? Wie tickt deren Zielgruppe? Und wo können wir ansetzen, dass die quasi bekannter werden? Also das Klassische ist, wenn es ein also oft sind ja im Bauwesen Sachen erklärungsbedürftig. Das heißt, es ist jetzt nicht so, okay, man guckt es mal an, sondern man muss es auch, technische Sachen muss man irgendwie erklären, wie zum Beispiel Software, da muss man den Vorteil erklären und die sind eigentlich ganz gut, meiner Meinung nach, in Fachzeitschriften untergebracht, wenn man die Sachen erklären muss. Wenn du jetzt nur die Awareness schaffen willst, dann ist Social Media ganz gut. Oder es gibt also dann rauszusuchen, okay, welches ist der richtige Weg für euch, das mit den Leuten zu besprechen und das dann umzusetzen. Das ist so das, was ich mache und was ich auch unwahrscheinlich gern mache, einfach zu gucken, was ist der richtige Weg für das jeweilige Unternehmen und wie kriegen wir es umgesetzt.
Mhm. Anfangs hast du ja auch gesagt, dass du ein gewisses Faible für einen ganz besonderen Baustoff hast und um diesen Baustoff soll es ja auch in dieser Folge gehen, und zwar den Beton. Was macht denn deiner Meinung nach diesen Baustoff denn so spannend?
Weil er unwahrscheinlich viele Möglichkeiten hat. Also ich kenne keinen Baustoff, den du in so viele unterschiedliche Formen kriegst. Also du musst die Schalung dafür bauen können und dann hast du quasi den Beton. Das ist das eine. Und das andere ist, er hat technisch einfach Möglichkeiten, die kein anderer Baustoff hat. Also diese Brückenspannweiten, die wir heute haben, die würden wir mit keinem anderen Baustoff hinkriegen, oder auch Hochhäuser. Man kann heute mit Holz auch schon gewissen Maß Hochhäuser bauen, aber es ist halt limitiert und die Höhe, die wir mit Beton kriegen, kriegst du halt nicht mit anderen Baustoffen. Und er hat unwahrscheinlich viele Möglichkeiten zur Gestaltung. Das ist das Nächste.
Mhm, absolut. Vielleicht da nochmal einen kleinen Anschub, weil immer viele sagen, ja, wir müssen weniger mit Beton bauen, Beton ist ein CO2-Killer und so weiter. Ja, aber also gewisse Bauteile kann man einfach nicht ohne Beton bauen, sei es Brücken, Ingenieurbau, Tunnel, alles was im Grundbau, Fundamente in der Erde ist, wo Feuchtigkeit aufhört, das geht mit keinem anderen Baustoff und deswegen werden wir auch in Zukunft weiterhin mit Beton bauen.
Ja, absolut richtig.
Jetzt hast du auch schon gesagt, Gestaltung, Oberfläche, also wir kennen ja Beton vor allem als glatte, raue Betonoberflächen. Aber geht das auch irgendwie anders? Kann man den Beton auch schön gestalten?
Ja, wahnsinnig schön. Also viele Leute, ich hatte mal einen Vortrag, da haben wir Beton und Naturstein nebeneinander gesehen und haben die Leute gefragt, was ist denn jetzt eigentlich davon der Beton und was ist der Naturstein? Und viele haben nicht gemerkt, dass der Beton eigentlich Beton ist und haben es für Naturstein gehalten. Also du kannst den Beton, es geht schon los mit der Farbe, du kannst ihn einfärben mit Pigmenten, du kannst ihn lasieren, du kannst ihn natürlich auch anstreichen, aber dann ist er tot. Aber du kannst ihn schon von sich aus, also von innen aus gestalten, du kannst mit der Schalhaut arbeiten, du kannst ihn, Entschuldigung für den Ausdruck, arschglatt machen. Du kannst ihn säuern, dann wird der Zuschlag sichtbar. Du kannst ihn scharieren, also steinmetzmäßig bearbeiten. Also du hast so viele unterschiedliche Möglichkeiten, das Erscheinungsbild des Betons zu variieren. Also es geht hin, bis dass du komplette Bilder auf dem Beton, also bedrucken ist die eine Sache, aber es gibt zum Beispiel ein Foto, Beton, da säuerst du gewisse Bereiche ab und hast dann wirklich über das Relief, also in dem, dass du den Zuschlag freilegst, ein richtiges Bild auf der Fassade. Also es sind unwahrscheinliche Möglichkeiten, die der Beton bietet, wo ich keinem anderen wirklichen Baustoff so sehe, weil ich quasi eingreifen kann. Also ich kann bei einem Naturstein nicht die Farbe bestimmen. Ich kann bei einem Holz nicht so die Oberfläche so in dem Maße bestimmen. Also er hat so viele unterschiedliche Möglichkeiten, die man halt einfach sonst nicht haben. Das ist das, was ich total faszinierend finde.
Mhm. Sehr schön. Ja, und trotzdem, und jetzt bin ich mal wieder so der miese Peter, trotzdem hat Beton einfach keinen guten Ruf hier in unserer Gesellschaft, weil wir verbinden damit halt hohe CO2-Emissionen, Umweltsünder und ja, okay, jetzt hast du eigentlich das Argument gegen, sagen wir mal, hässliche Gebäude widersprochen und so, das ist auch alles gut. Aber vielleicht kommen wir eigentlich zu dem Kernthema, und zwar der Umwelt, Nachhaltigkeit. Wie stehst du denn entgegen? Wie siehst du das Ganze?
Es ist richtig, wirklich, Beton ist eben hinsichtlich CO2 echt schwierig. Und das hat eigentlich damit mit der Klinkerherstellung zu tun. Also es ist dadurch, dass man den Klinker herstellen muss und dadurch hohe Brenntemperaturen erreichen muss, habe ich das Problem, dass ich sehr, sehr viel CO2 ausstoße. Das ist einfach Fakt, das können wir nicht schönreden, aber man muss dazu auch sagen, dass die Zementindustrie gerade ganz viele Mittel versucht, quasi in die Wege zu leiten, es anders zu machen. Also, dass man zum Beispiel effizienter verbrennt. Also, dass die Heizöfen einfach besser sind. Oder dass man den Klinkeranteil reduziert. Dass man zum Beispiel auch Flugsand und Hüttenaschen dazu gibt. Oder alternative Brennstoffe, habe ich schon gesagt, oder die Energieeffizienz steigert oder halt einfach komplett neue Zementtypen entwickelt. Man muss aber auch eins sagen, das vergessen viele, Beton mineralisiert und baut dadurch quasi, dann bindet auch CO2 in einem geringen Maße, und da versucht gerade die Industrie auch zu Forschungen, dass man quasi über die Karbonatisierung des Betons noch mehr CO2 aufnehmen kann. Es ist viele Forschungsmöglichkeiten, überhaupt den Zement quasi CO2-freundlicher zu machen, aber da sind wir wirklich noch in den Kinderschuhen. Ich sehe aber momentan auch die größere Chance in anderen Möglichkeiten.
Und jetzt hast du gesagt, andere Möglichkeiten. Also klar, die Industrie, also die Herstellerindustrie, die Zementwerke sind gefragt, definitiv. Aber jetzt hast du es auch noch gesagt, okay, du siehst noch andere Möglichkeiten in der Betonherstellung. Welche wären denn das?
Also ich sehe die Möglichkeiten nicht so sehr in der Betonherstellung, sondern auch in der Art und Weise, wie ich den Beton verwende.
Okay. Mhm.
Also ich sehe da zum Beispiel, ich sehe momentan zwei große Probleme bei uns. Also wir haben gerade vorgesagt, Beton hat unwahrscheinlich tolle Eigenschaften, ist relativ langlebig. Er hat aber ein großes Problem. Damit du die Spannweiten erreichen kannst, musst du Stahl, also eine Stahlarmierung reinmachen. Und die rostet. Und die ist eigentlich der Knackpunkt an der Geschichte. Also die Brücken, wie zum Beispiel jetzt vor kurzem, ich lehne mich jetzt weit aus dem Fenster, in Dresden ist vor kurzem eine Brücke zusammengebrochen. Und ich vermute mal, ich kenne die Forschungsergebnisse dazu nicht, aber dass das was mit der Armierung zu tun hatte, dass die eine schon zu durchgerostet ist. Und das ist das eine. Also viele unserer Brücken, die saniert werden müssen nicht wegen dem Beton primär saniert werden, sondern wegen der Armierung. Da ist eine Möglichkeit, dass man den Beton über die Armierung über andere Materialien ersetzt, wie zum Beispiel Carbon, die aber auch natürlich Nachteile haben. Und eine andere Sache ist, dass man dass man die Vorteile von den unterschiedlichen Baustoffen mischt. Also, dass man zum Beispiel sagt, okay, Beton ist sehr druckfest, aber kein Zug. Aber dass man sagt, okay, man kombiniert zum Beispiel mit Holz, dort, wo man Holz verwenden kann, also dass man hybride Baustoffe überlegt. Ich glaube, das ist in den letzten Jahren viel zu wenig verwendet worden, dass man sagt, okay, es ist natürlich eine ganz schöne Forschungsarbeit. Okay, welcher Baustoff hat welchen Vorteil und wie kann ich die am besten kombinieren? Da sind wir einfach meines Erachtens noch nicht weit genug. Klar, wir fangen an, aber ich glaube, da geht noch einiges mehr.
Absolut, absolut. Und was glaubst du, was müssten wir allgemein mehr tun, dass einfach das Thema auch für den Hybridbau, also das hast du es auch gerade gesagt, Betonbau, Holzbau, dass beides in Kombination da einfach die Vorteile gegeneinander miteinander nutzen. Mhm. Wer müsste denn da mehr in die Pflicht genommen werden? Ist das die Politik? Sind das mehr die Planer oder vielleicht auch der Bauherr? Was denkst du?
Ja, das ist schwierig. Eigentlich alle und doch niemand. Also es ist die Politik, das ist schon, was man da macht, ist schon sehr, sehr speziell. Also ich denke mal, da ist die Zementindustrie einfach auch für sich, um ihren Popo zu retten, schon gefragt, weil die stehen natürlich ganz extrem in der Kritik und die fangen ja natürlich auch schon an, die Herstellung zu machen. Aber die sollten sich auch im Plan sein, okay, wenn wir nicht langfristig dafür sorgen, dass wir Möglichkeiten haben, hybrid zu arbeiten. Ich finde, also die Industrie sollte Möglichkeiten anbieten, hybride Methoden zu bieten. Also die sollte in die Forschung gehen. Und dann, aber kein Unternehmen geht in die Forschung, wenn es keinen Profit davon sieht. Also muss man es irgendwie schaffen, dass eine Bauweise, die CO2-freundlicher ist, finanziell gegenüber der anderen einfach bevorzugt wird. Ich kann nicht sagen, ob man das über steuerliche Bevorzugungen macht oder dass man sagt, okay, in dem Gebäude darf einfach nur so und so viel CO2 eingesetzt werden. Also da bin ich nicht tief genug drin in dem Thema, aber ich denke mal, es gäbe Möglichkeiten. Also denkbarer Weg wäre zum Beispiel gesagt, okay, wenn man ein Gebäude baut, dann darf pro Quadratmeter einfach nur so und so viel CO2 eingesetzt werden. Und wenn dann drüber mehr ist, dass man quasi wie bei den Emissionsgeschichten einfach zahlen muss und dann ist automatisch schon das Interesse da, einfach das zu nutzen.
Ja, also dann auch nachhaltiger zu planen und auch mal andere Baustoffe einzusetzen, klar. Also wir haben es ja auch schon anfangs besprochen, ein Verzicht auf Beton, das ist unmöglich, weil du wirst es für die Gründung brauchen, für die Fundamente oder sagen wir mal stark druckbelastete Bauteile.
Ja, da auf jeden Fall.
Kann auch kein Holz mitwirken. Ja. Stahl ist dann auch viel zu aufwendig dann auch zu produzieren und klar, Brückenbau, Ingenieurbau, da wirst du das immer benötigen. Ja.
Da gebe ich dir absolut recht, ja.
Ja. Jetzt wird es mal für mich so interessant, okay, mal vielleicht so ein bisschen abgesehen von Beton, siehst du noch so andere Trends, Entwicklungen, die in der Bauindustrie jetzt vor allem auch so in deiner Arbeit ja, besonders spannend sind und wovon wir mit Sicherheit noch später hören werden?
Also wie gesagt, Carbonbeton halte ich für echt für ein Ding, aber andererseits muss man natürlich auch sagen, die Carbonherstellung ist jetzt nicht umwelttechnisch nicht ganz ohne, aber man muss halt auch sagen, die Gebäude sind wesentlich langlebiger. Also die Carbonherstellung ist umwelttechnisch nicht so einfach und die Carbonnutzung ist nicht ganz billig. Aber inzwischen haben wir Gott sei Dank endlich mal Regularien, dass man sie auch ohne Zulassung im Einzelfall verwenden kann. Das ist seit kurzem, es ist noch gar nicht so arg lang. Und ich denke, damit ist der Weg in Richtung Bewehren mit Carbon schon mal begonnen. Und jetzt muss man halt das nur in den Köpfen der Planer etablieren, das ist das eine, und natürlich auch finanziell relativieren. Also man muss sich immer sagen, okay, dieses Gebäude hält jetzt nicht nur 60 Jahre, sondern und muss auch nicht so oft instand gehalten werden, wie jetzt eine normale Brücke, sondern muss jetzt einmal viel investieren und habe dann relativ lange Ruhe, weil so eine Instandhaltung von so einer Brücke ist ja auch wieder ein CO2-Problem. Also die Leute stehen dann im Stau, der Motor ist an, da wird auch wieder CO2 ausgestoßen. Also es sind lauter so eine Sanierung von so einer Brücke, zieht einen wahnsinnigen Rattenschwanz hinter sich her, den man im ersten Moment CO2-technisch gar nicht so sehr sieht, der aber auch mit berücksichtigt werden muss. Und wenn ich jetzt quasi sage, okay, ich brauche diese Brücke gar nicht sanieren, dann müsste man ich weiß nicht, ob es Berechnungen gibt, müsste man berechnen, mal auf 120 Jahre, was passiert, wenn ich die Brücke nicht sanieren muss mit CO2-Technik und was passiert, wenn ich quasi den Verkehr umleiten muss, wenn ich Staus habe, wenn ich auch die CO2, die Sanierung stößt ja auch in irgendwie ein Gebass, dann werden ja auch Materialien verwendet. Also das müsste man gegeneinander rechnen, aber da bin ich nicht. Ich bin Architekt und PRler, also da bin ich nicht tief genug drin.
Und jetzt bist du ja viel im Austausch mit den unterschiedlichsten Beteiligten aus der Baubranche, gerade auch in der Arbeit mit der PR-Agentur. Gibt es da etwas, was von den Leuten, mit denen du tagtäglich sprichst, hörst hinsichtlich der Zukunft, Entwicklung der Baubranche im Allgemeinen? Sind die eher da optimistisch oder eher pessimistisch eingestellt, eher nachdenklich? Was treibt sie aktuell denn so um?
Meinst du Richtung CO2 oder Wirtschaft?
Sowohl als auch. Also klar, der Schwerpunkt dieses Podcasts ist jetzt in dem Fall Nachhaltigkeit, CO2, aber auch so ein bisschen Wirtschaft. Aber vielleicht sind das auch ganz spannende Einblicke.
Also wirtschaftlich, also CO2 ist immer noch ein Thema, rückt aber meines Erachtens gerade hinsichtlich der wirtschaftlichen Situation zurück. Also momentan versuchen sie alle irgendwie die Köpfe oben zu halten. Also vor ein paar Jahren, wo es der Baubranche noch blendend ging, da war CO2 ein richtiges Thema. Da haben sie meines Erachtens auch teilweise echt Greenwashing betrieben, wo du gedacht hast, okay, also die Ulmer Betontage sind so eine Fachveranstaltung für die Baubranche. Und als ich vor 2 Jahren war, das bin ich hingekommen, habe ich gedacht, oh, Leute, komm. Also das, was ihr jetzt hier auf der Messe als CO2-freundlich darstellt, das habt ihr letztes Jahr und vorletztes Jahr als, dass die Sachen, die dauerhaft machen und jetzt ist es halt CO2-freundlich. Also bleibt mal beim Realistischen. Also guckt mal, ob das wirklich so den Unterschied macht oder ob man das jetzt halt nicht nur schön nutzen kann als Schlagwort. Das habe ich jetzt auf den letzten Ulmer Betontagen nicht gesehen. Aber was ich da eher das Gefühl hatte, dass es da wirklich, wie halten wir den Kopf über Wasser? Also es geht ich merke gerade, ich habe es relativ spät bemerkt, muss ich sagen. Aber ich habe festgestellt, dass es vielen Bauunternehmen gerade gar nicht gut geht. Also das ist der Baubranche. Anfang des Jahres bin ich wirklich wach geworden und habe festgestellt, ups, was ist denn wohl los? Ich habe gepennt, denen geht's ja gar nicht so gut, wie ich gedacht habe. Jetzt habe ich so das Gefühl, es geht wieder die Hoffnung. Auf der Bau, wie ja dieses Jahr im Januar war, da war die Stimmung noch nicht so toll. Auf der Bauma war also schon, ja, mal gucken, was kommt. Es könnte ja besser werden. Also die Stimmung wirtschaftlich legt meiner Meinung nach langsam zu. Mal gucken, was tatsächlich ist, was halt immer noch ein großes Problem ist. Es ist der Fachkräftemangel. Der macht dann diese ganzen Geschichten, die Regierung da, jetzt das Geld, was die Regierung da in die Wirtschaft pumpen will, wird dann schon allein durch den Fachkräftemangel meines Erachtens so ein bisschen reduziert. Einfach weil, ja, wenn ich keinen Planer habe, dann muss ich welche besorgen und der lässt sich das dann halt besser bezahlen als jemand, der quasi den Job hinterhergerannt wäre, also wie ich damals. Ich hätte für ein Butterbrot gearbeitet, das macht heute kein Ingenieur mehr, weil er genau weiß, ich werde gebraucht. Und dann kann man nicht mehr so viel renovieren, sanieren, wie es eigentlich ohne diesen Fachkräftemangel finanziell möglich gewesen wäre. Das ist so ein bisschen meine Krux. Und was natürlich ist, die Baubranche ist immer sehr langsam. Also wenn du heute was anstößt, ist es in 2 Jahren irgendwie bemerkbar. Und so lange müssen die Unternehmen einfach durchhalten. Und was ich immer, das ist jetzt ein bisschen im Eigeninteresse, was ich den und meinen Kunden immer sage, sorg dafür, dass du in den Köpfen der Planer, also deiner Zielgruppe bist, weil wenn der Kuchen kleiner wird und du dafür sorgen musst, dass du ein Stückchen abkriegst, musst du dafür sorgen, dass die Leute wissen, dass es dich gibt und dir das Stück Kuchen auf den Teller legen. Und das kannst du nur durch Öffentlichkeitsarbeit machen. Es gibt leider sehr viele Unternehmen, die gerade in dieser Zeit das Budget für die Öffentlichkeitsarbeit reduzieren, was ich absoluten Quatsch finde. Also ich finde, genau jetzt müsste man wirklich auf sich aufmerksam machen, antizyklisch arbeiten und nicht jetzt das Budget zu reduzieren. Wenn es dir gut geht, wenn du dich vor Aufträgen nicht retten kannst, dann brauchst du keine Öffentlichkeitsarbeit. Du brauchst die Öffentlichkeitsarbeit dann, wenn es dir wirtschaftlich nicht gut geht. Aber dann genau stoppen viele Unternehmen, sagen, ja, wir haben dafür kein Geld. Klar, verständlich, weil es meistens externe Leute sind, die das machen. Und da kann man natürlich den Rotstift viel schneller ansetzen als bei jemandem, der quasi das intern macht. Leute entlässt du nicht so schnell, wie du einen Auftragnehmer quasi sagst, okay, den Auftrag gibt's morgen nicht mehr. Ist aber eigentlich ins eigene Fleisch geschnitten, weil du gerade das brauchst. Weil du gerade die Öffentlichkeitsarbeit in Situationen brauchst, wo es wirtschaftlich nicht gut geht. Du musst einfach dann auf dich aufmerksam machen. Nicht, wenn's echt gut läuft, dann brauchst du keine zusätzliche Awareness. Mhm. Jetzt sind wir ein bisschen abgeklickt, Entschuldigung.
Ja, nee, aber insoweit doch ein ganz spannendes Thema, weil es ist ja auch bekannt, dass wenn es ein Unternehmen nicht so gut geht, wo versucht es dann als erstes einzusparen? Ja, das ist Werbung, ja. Das Marketing, das ist Öffentlichkeitsarbeit. Ich habe mal von einem Unternehmer gehört, dass wenn er das machen würde, das wäre dann das sofortige Aus, weil er investiert sogar umso mehr auch in Krisenzeiten in eine bessere Wahrnehmung seines Klientels, seiner Kunden, um halt einfach eine gute Außendarstellung zu haben und damit auch eine klare Botschaft zu transportieren. Hey, ich bin da, ich hätte Bock auf eure Aufträge, uns geht's gut als Firma und wir kommen auch nicht in diese Mitleidstour, sondern hey, wir wollen weiter unser Unternehmen voranbringen, wir wollen eure Projekte begleiten und ich finde, das ist auch ein wichtiges Standing als Unternehmen, hier einfach auch mit der richtigen Einstellung auch in der Krisenzeit weiter voranzugehen.
Das ist perfekt. Also da hast du jemanden gefunden, der wirklich richtig denkt. Es machen leider nur ganz viele gerade umgekehrt. Gerade die Mittelständler machen es eher reduzieren. Aber genau das ist die Herangehensweise, absolut, ja.
Das ist mal so eine persönliche Frage. Angenommen, du hättest so einen Wunsch frei, den du in der Baubranche ändern könntest. Was würdest du denn konkret angehen und was würdest du auch gerne ändern in der Baubranche?
Dass nicht alles so wahnsinnig langwierig ist. Also, aber das geht nicht. Also, dass es einfach alles schneller vorwärts geht. Ich habe vorher gesagt, es dauert immer 2 Jahre. Also ich habe früher Architekturbüros besucht und für Unternehmen und es war ein amerikanischer Konzern, der hätte gerne im halben Jahr ein Ergebnis davon gehabt. Also ich habe denen Pigmente für Beton vorgestellt und die hätten natürlich gerne gehabt, dass in einem halben Jahr Projekte realisiert werden und die Pigmente bestellt werden. Und ich so, nee, das geht leider so schnell. Ich will mindestens 2 Jahre warten. Und das ist es halt. Das ist einfach, aber das ist natürlich sehr utopisch. Also es braucht die Planungszeit und dass das halt anders gemacht wird, das wäre das eine. Und vielleicht, dass man erst plant und dann baut. Also dass BIM ein bisschen besser durchgesetzt wird. Weil ich halte das für ein relativ gutes Thema, Fehler zu vermeiden.
Mhm. Ja, da unterscheiden wir uns auch zu Amerika. Da habe ich das auch mal gelernt, als ich dort war. Die versuchen wirklich alles erst durchzuplanen und erst wenn der Plan bis ins oberste Geschoss steht, dann erst wird angefangen zu bauen. Ja. Und bei uns ist das ja schon so, okay, ist schon angefangen zu bauen, Gründung ist schon fertig und es wird erst das erste OG oder so fertig geplant.
Da wird teilweise noch auf der Baustelle umgeplant. Wir haben das nicht berücksichtigt. Jetzt müssen wir halt anders. Also übertrieben gesagt, wenn der Entwurfsplan steht, fangen wir schon mal an. Was letztendlich dann aber langwieriger macht. Also wenn du die Planung komplett durch hast, hoffe ich, dass es dann einfach schneller geht. Das Bauen dann, das Realisieren.
Okay. Ja, am Ende des Podcasts von mir gibt's immer die eine Frage nach dem Lieblingsbauwerk und jetzt bin ich schon sehr gespannt, was es denn bei dir ist, Claudia. Ich habe eine Vermutung, aus welchem Baustoff das ist, aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren.
Es ist eigentlich Zwin 2, eigentlich sehr klassisch. Also die Sagrada Familia ist geil. Also ich habe die mal als Studentin gesehen, da konnte man noch nicht reingehen. Und bin dann quasi übers Gerüst und was weiß ich was mal, also da ist eine Führung durch gewesen über die, also da, wo du heute jetzt nicht mehr hinkommst, bist du damals hingekommen und dann bin ich vor ein paar Jahren dort gewesen und habe dann wirklich die Kirche mit der tollen Verglasung gesehen und ich gebe zu, ich habe das nicht erwartet. Habe gedacht, ich komme wieder auf eine Baustelle und ich stand in der Kirche und habe geheult. Also ehrlich, das ist mir noch nie passiert wegen sowas. Ich habe eine Baustelle erwartet und habe diese wundervolle, tolle Kirche mit diesem tollen Glas und diesem Beton und diese Kombination. Ich stand wirklich vor einer Säule und habe geflennt. Das ist schon ein Gebäude, wo mich wirklich ja emotional berührt hat. Und das hat mich eigentlich bis jetzt noch nie ein Gebäude. Und was auch ein wunderschönes Gebäude ist, ist das Library Learning Center von der Sahadit in Wien. Das war eines ihrer letzten Projekte, die sie gemacht hat. Da habe ich für einen Kunden einen Referenzbericht geschrieben und konnte mir das dann mal live ansehen. Das sind tolle, also die Innenraumgestaltung, die überwältigt dich, wenn du reinkommst, dann denkst du echt, du wirst wie in so einem Canyon-Strudel drin und wirst da quasi erfasst. Und von außen ist es Sichtbeton, der auch so ein bisschen seine Probleme hatte, muss man echt sagen. Die hatten echt Glück, da ist mal eine Fassade runtergekracht und Gott sei Dank war noch niemand, also eine Fassadenplatte und da ist Gott sei Dank an dem Tag niemand da gewesen. Also, und es sind halt es war damals schon ein Referenzbericht von einem Hersteller von Brandschutztüren und sind halt auch tolle Brandschutzelemente drin. Also es ist in vielen Sachen. Aber die Sagrada, wenn ich mich entscheiden muss, ist es die Sagrada Familia.
Ja, okay. Ja, hatten wir auch schon einen heftigen Podcast und ich habe es immer noch nicht geschafft, diese persönlich zu besichtigen. Mhm. Ich kenne die von Fotos, ich weiß, wie die auch ausschaut, aber persönlich war ich noch nie dort und das muss ich auf jeden Fall nachholen. Dann weiß ich schon, wo es demnächst hingehen wird. Alles klar. Claudia, ich möchte mich an der Stelle recht herzlich für deine Teilnahme hier am Podcast bedanken und wünsche dir auch für die Zukunft alles, alles Gute, ganz viel Erfolg mit deiner PR-Agentur und auch deinem Leidenschaftsthema, dem Beton.
Ich bedanke mich ganz herzlich und es war wirklich ein sehr, sehr schönes Gespräch. Dankeschön.
Vielen Dank, Claudia. Mach's gut. Ciao.